Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Sonn. Präsentiert von der Emil Frey AG, ihrem Autohaus in Zürich-Altstetten. Die erste Adresse für Jaguar an der Badenstrasse 600 oder auf ihrautohaus.ch. Your British Car Enthusiasts.
Roger gegen Markus, an dem Montag, zwei Tage vor der Bundesratswahl, reden wir natürlich aber auch das erste Mal über die Schutzklausel, die der Bundesrat vorgeschlagen hat, und dann auch noch über Terror in den USA. Das erste Mal in dieser Form seit 9-11. Also Vorschlag am Freitag, dass man eine Schutzklausel will und dass man das sogar einseitig würde durchsetzen. Das ist eine Woche vorher, hat man es können lesen auf dem Blog, zusammen mit der Wirtschaft vorgeschlagen worden. Und die Verbände sollen jetzt den Politikern den Weg weisen. Und hat einen Leitartikel gegeben, am Samstag, wie immer, das mal sogar auf der ersten Seite von der Basler Zeitung, wo du gesagt hast, ja, das ist doch ein Unsinn, das hätte man ja schon am 10. Februar 2014 können machen. Also genau wie der Blocher, der Bundesrat kann nie etwas recht machen für dich.
Nein, das ist gar nicht wahr. Also der Bundesrat für 1848 hat alles richtig gemacht.
Ja, so ist redet aber vom aktuellen. So
nein, aber grundsätzlich, ich meine nicht mit dem Wunder, was du findest, aber grundsätzlich ist doch klar, das ist eine Lösung, die hätte man schon kurze Zeit nach dieser Abstimmung können bringen. Es war von Anfang an klar gewesen, wenn man etwas will von der EU, dann muss man zuerst einmal sagen, wir machen das einseitig und dann tut sich die EU richten. Wenn man von Anfang an schon sagt, ja, wir warten auf die EU, wir schauen, dass die EU das gut behandelt und so weiter, kommt man nie zum Ziel.
Nein, man hätte zuerst die Meinungsbildung in der Schweiz abwarten.
Das ist doch nicht so eine Abstimmung.
Nein, gut, aber ich meine, einseitig etwas durchsetzen, Dieter Freiburghaus, er ist Rechtsprofessor, er kennt sich in Europa-Fragen gut aus, hat gesagt, es ist ganz klar ein Vertragsbruch. Und die Frage ist natürlich, eben, wenn man jetzt sagt, wir brechen Verträge, weil wir keine Angst haben vor den Repressionen. Also macht das ein Geschäft, machst du das? Also Verträge, wo ich das Gefühl habe, es schadet mir nicht, die breche ich locker.
Also erstens, du arbeitest auch häufig mit Juristen zusammen und du weißt auch, man kann jeden Vertrag verschieden auslegen.
Es ist in dem Abkommen, in dem Fall nicht.
Nein, in dem Abkommen ist völlig klar, dass wenn einer Schwierigkeiten hat mit der Zuwanderung, kann er verlangen, dass man darüber verhandelt. Schon dort hat eigentlich die EU den Vertrag gebrochen, nämlich dass sie zuerst so da hätten, als müssten wir da als Bittsteller auf Brüssel gehen betteln, dass wir dürfen überhaupt verhandeln.
Hat die EU nie gesagt.
Schon das ist gegen das Abkommen gewesen. Wir hätten schon dort können sagen, schaut, wir haben ein Problem, deshalb muss man über das noch einmal reden.
Aber das ist kein Problem. Ein Problem ist beispielsweise, so wie man es verstanden hat, wenn zum Beispiel da Arbeitslosigkeit aufgeht, wenn das Bruttosozialprodukt runtergeht, das kann die Schweiz nicht behaupten.
Das ist nicht definiert. Das ist in dem Abkommen überhaupt nicht definiert.
Aber das Problem ist.
Nein. Der Geist war, dass man am Anfang gesagt hat, vor der Abstimmung überhaupt über Personenfreizügigkeit, hat der Bundesrat gesagt, 10'000 Zuwanderung netto. Wir haben nachher 80'000 gehabt. Das ist viel, viel mehr. Es ist auch viel, viel mehr, als die EU gedacht hat. Und übrigens in der ganzen EU, und das ist ja das Absurde der ganzen Diskussion, in allen Ländern wird über das diskutiert.
Richtig.
Ein alter Botschafter, der ehemalige Botschafter der Schweiz hat mir erzählt, normalerweise ist es so, in Verhandlungen, wenn du gute Argumente hast, wenn die Argumente nachvollziehbar sind und du bist ehrlich, dann ist es überhaupt kein Problem, eine Einigung anzubringen. Und ich komme jetzt noch zu meinem Leitartikel, den ich am Samstag geschrieben habe. Es ist von Anfang an klar gewesen, dass der Bundesrat das einfach verschleppen wollte. Und man wollte es verschleppen.
Aber warum?
Weil man der SVP wollte den Vorwurf anlasten, er gefährdet die ganzen bilateralen Abkommen.
Was jetzt
das
passiert?
Das ist der Punkt gewesen. Ja.
Nein, und alle Studien zeigen, die Bilateralen, wenn sie wegfallen, bringen der Schweiz massive Verluste.
Hast du die Studien angeschaut?
Jawohl. Genau. Natürlich sagt dann die SVP, die Schweiz geht nicht unter. Natürlich geht die Schweiz nicht unter. Aber wenn man wieder 5% oder 10% am Bruttosozialprodukt verliert oder einfach Stagnation haben wie in den 90er Jahren, dann ist die Frage, wenn wir uns das einhandeln, nur aus irgendwelchen anderen Gründen, und ich glaube eigentlich nicht. Und Christoph Blocher hat ja gesagt, es ist jetzt glaube ich schon eine Woche her, technische Aspekte müssen angepasst werden und er schlägt darum vor, dass man eine neue Abstimmung macht. Ich habe es nochmal nachgelesen, extra, wie du wirst sagen. Das heisst, der Text bei der jetzigen Abstimmung geht nicht. Das wäre dann die erste, bitte durchschnaufen, Nicht-Durchsetzungsinitiative. Weil man kann es nicht durchsetzen. Und das wäre ein Novum, weil die SVP etwas gemacht hat, das man nicht durchsetzen kann. Und darum muss man eine Nicht-Durchsetzungsinitiative machen.
Das heisst nicht, dass man das nicht durchsetzen könnte. Aber man will es nicht durchsetzen, weil man der Meinung ist, in der Schweiz hat es einen anderen Konsens ergeben. Die Wirtschaft findet, man hätte lieber eine Schutzklausel. Man hat von Anfang an gesagt, das Grundziel ist, dass man die Zuwanderung wieder in den Griff bekommt. Und das ist einfach ganz wichtig. Wir wollen, ich will Zuwanderung und ich brauche Zuwanderung. Das ist absolut keine Frage. Es ist nur ein Mass.
Aber das ist ja noch nicht bestimmt. Das war ein und da gibt es so abenteuerliche Konstruktionen. Ja gut, das muss man ja definieren. Inhaltlich, das hat der Blocher zu Recht kritisiert, das hat der Bundesrat noch nicht gesagt, wie so etwas definiert wird. Aber er hat zum Beispiel gesagt, jawohl, Grenzgänger, das finden wir natürlich gut. Unterschiedliche Lösungen im Tessin viel enger als in Basel. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Sind wir denn noch im Bundesstaat?
Ja, wir sind in einem föderalistischen Land.
Aber
wir sind in einem sehr föderalistischen Land. Aber finde ich doch intelligent.
Aber solche Sachen gegenüber dem Ausland kantonal zu regeln,
wieso?
Sind wir dann wieder in der alten Eigenassenschaft?
Wir haben ja die Steuern kantonal geregelt.
Ja, aber
Im Ausland. Im Ausland wird das ja nicht verstanden.
Ja, aber das ist die Regelung, die wir im Inhalt...
Ja, wird ja von der EU
kritisiert. Und das andere, was vorgeschlagen wurde, ist zum kalten Rücken runtergelaufen, wo man sagt, praktisch, wenn man wieder Saisonier-Statut von den 70er Jahren, wie wenn sich die Welt nicht weiterentwickelt hätte, inklusiv in Europa und inklusiv in der Schweiz. Findest du das gut, Saisonier-Statut? Hast du das gut gefunden? Geht das in der heutigen Welt noch?
Ja, wieso? Was hat das mit der heutigen Welt zu tun?
Es ist doch so. Die Leute sind eigentlich nur als Arbeitskräfte behandelt worden. Man hat die Familie auseinandergerissen. Du weißt, mit
allem. Saisonier hast du in der Weltgeschichte immer gehabt, weil es immer Branchen gegeben hat, die in gewissen Saison mehr Arbeitskräfte brauchen als in anderen Saisons. Und dass die gleichzeitig haben, die Leute eigentlich nicht wollen, ihre Heimat verloren. Und deshalb war das eine gute Regelung für beide Seiten. Ob das heute noch eine gute Regelung ist, weiss ich nicht. Wahrscheinlich aus Sicht von der Schweiz ist es eine gute Regelung, ob es jetzt für die Jugoslawen eine gute Regelung ist, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das tut mir jetzt viel zu religiös, wenn du das Gefühl hast, ja, das ist ganz schlimm, wenn man
Nein,
das
überbringt. Nein, man will Arbeitskräfte haben,
ja, das ist doch gut.
Aber man will den Preis nicht dafür
Warum?
Zahlen.
Warum? Jetzt haben wir denen ja einen guten Lohn. Nein, ich meine, es ist doch eine Riesenleistung von so einem kleinen Land wie die Schweiz, dass wir überhaupt Arbeitsplätze bieten für Leute, die aus ganz anderen Ländern kommen. Also wir können ja auch sagen, hey, das ist doch sehr grosszügig, dass wir denen überhaupt Arbeitsplätze bieten.
Nein, wir brauchen
bieten.
Das. Und was für Arbeitsplätze, aber das wissen wir ja.
Aber sie brauchen ja die Arbeitsplätze
genau.
Sonst kommt es ja nicht.
Aber eben, du sagst, für uns wäre es gut, für die Jugoslawien wäre es schlecht.
Ja, bin ich nicht sicher.
Aber gleich, dass der Bundesrat jetzt das gemacht hat, hat man doch erwartet, dass man am Bundesrat auch ein bisschen mal etwas Positives würde zukommen lassen. Nein, Kritik ist die genau gleich. Ich habe das Gefühl, wenn der Bundesrat noch würde sagen, wir übernehmen das SVP-Parteiprogramm von A bis Z, würde der Toni Brunner sagen, das ist uns viel zu wenig.
Aber Roger, das ist ja genau das Gleiche mir gegenüber. Du sagst ja nie, ein Leitartikel von mir ist gut. Ich könnte ja sagen, Kopfartikel, das ist doch nicht fair. Das ist doch nicht fair.
Okay, das stimmt. Du bist eigentlich ja vergleichbar mit dem Parteiprogramm von der
mit
SVP.
Mit dem Bundesrat bin ich vergleichbar. Aha, nein, aber das ist doch, nein, ich meine, in der Politik ist doch noch normal, dass wenn du in der Regierung bist, dann gibt es halt Kritik. Das ist ja richtig, das ist ja der Witz von einer Demokratie. Wir sind doch nicht in der Monarchie, wo der König sich kann beklagen
kann. Mal sagen, das ist ja das ja, eigentlich, was er wollen.
Nein, ich finde beim Bundesrat,
also
wenn man es am 10. Februar gesagt hätte, vor eineinhalb Jahren, dann hätte ich das sehr gut gefunden.
So funktioniert keine Demokratie.
Jetzt ist doch ganz offensichtlich, Roger. Die haben nur wegen der Wahlen jetzt plötzlich den Kurs geändert. Ganz eindeutig
geändert. Nein, wir merken, man kommt nicht weiter. Also, reden wir über Bundesratswahlen, statt direkt bevor. Plan A war ja, dass der Toni Brunner das wird. Er hat dann gesagt, ich mache nicht jeden Mist wieder blocken und sogar die Intervention von der Silvia Bloch hat nicht geholfen. Dann Plan B, 3 aus 3 Regionen. Das hat es ja noch gar nie gegeben, so eine regionale Auswahl. Weil man weiss, der Bundesrat soll ja regional zusammengesetzt werden, aber als Gesamtgremium. Und wir haben ja schon 2 Romans. Das wäre eigentlich das Kontingent dort erfüllt. Damit ist ja, hat man gemerkt, dass es um etwas ganz anderes gegangen ist. Und natürlich schütteln die meisten Leute, natürlich du nicht, den Kopf.
Aber um was ist es denn gegangen?
Ja, es ist darum gegangen, dass man eigentlich will, jetzt, also erstens mal gewisse Leute aus der Deutschschweiz, die eigentlich dran wären, Ostschweiz, die eigentlich dran wären, dass man die draussen hat. Und da frage ich mich ja eigentlich, hat man dann das Gefühl, dass irgendwie, das sind SVP-Ständerat und Nationale, eine Art 5. SVP-Kolonne, weil man denen überhaupt nicht traut, dass man die auf diese Art und Weise muss ausschliessen muss, Hannes Germann, Ständerat? Schaffhausen hat gesagt, ein abgekartetes Spiel. Die trauen ihren eigenen Leuten nicht.
Der gleiche German hätte wahrscheinlich gesagt, es ist völlig fair, wenn man gesagt hätte, ein Romo, ein Tessiner und zwei Deutschschweizer. Dann hätten die Welsh und Tessiner gesagt, das ist doch unfair.
Wieso?
Warum sollen die Deutschschweizer zwei Sitze haben und die Welsh nur einen?
Ja, weil wir sagen wir mal 70% von der Bevölkerung.
Hey, komm, also das ist doch jetzt so offensichtlich. Das ist wie wenn ich irgendwo eine Stelle nicht bekomme und ja, nachher mich beklage. Also ich meine, das ist ein ganz schlechter Geschmack, den der Herr Germann da hat. Es tut mir leid für den Herr Germann, weil das, er macht sich ja lächerlich.
Er macht sich
das
lächerlich.
Sollte man doch nie machen. Man sollte doch nie zeigen, dass man etwas gerne hätte wollen und dann hat es halt irgendwo nicht gepasst.
Ja, aber ich kann Karte sagen, Spiel
German,
ist ja
im German ist doch klar, dass eine Mehrheit von der Fraktion, ich glaube, er hat zwei Stimmen oder drei Stimmen bekommen von der Fraktion. Cool. Du musst halt damit leben, dass viele deiner Partei dich nicht gut finden. Das findet, ich meine, das müssen wir beide auch. Wir haben auch nicht überall Freunde. Wir haben zwar sehr viele Freunde, aber nicht überall. Cool, und da muss man doch damit leben. Und das ist doch absolut billig, nachher zu sagen, ja, die anderen haben mich beschissen. Ich finde, der Einzige, den ich verstehe, dass er ein bisschen frustriert ist, ist der Heinz Brandt. Der Heinz Brandt finde ich einen ganz fähigen Politiker, finde ihn von politischen Ansichten her gut, wäre wahrscheinlich noch der härtere Hund, als dass ein Thomas Aeschi wäre.
Und das willst
so.
Ja, du unbedingt harte Hunde.
Nein, das sage ich nicht, aber ich sage einfach, er hat auch müssen sehen, er hat irgendwie 37 Stimmen gemacht, der Thomas Aeschi 44. Hey, it's democracy. Es
also,
ist jetzt einfach
also,
so.
Also, zum Thema Democracy. Mhm. Die SVP sagt ja, ihr wählt entweder einen von unseren drei, ja, oder Konkordanz ist gestorben.
Ja.
Fakt ist, wir gehen in die Opposition. Eine klassische Erpressersituation, wie man sie eigentlich noch nie gekannt hat. In dieser Form, ich sage, ist völlig frei. Aber da man ja weiss, alle Parteien wollen jetzt die SVP einbinden, wollen sie dabei haben, man wollen die Regelung, wie man sie in den letzten Jahren gehabt hat, wo die SVP am leutesten beklagt hat, will man aufheben, dass sie vertreten ist. Aber die sagen, entweder einer von den drei oder wir sind draus. Und der Toni Brunner hat gestern gesagt, dann machen wir es als Opposition mit Referenden und Initiativen.
Also gut. Aber nehmen wir mal an, es stimmt, was du sagst, und es ist eine Erpressung. Du musst einem Erpresser ja nie nachgeben.
Ja, eben, aber...
Wieso gehen sie denn noch?
Weil sie es wollen. Sie wetten Konkordanz.
Wieso haben sie es denn vor acht Jahren nicht so wichtig gefunden?
Ja, hat man es dort vielleicht auch noch nicht so eingeschätzt. Auch die SVP hat in der Zwischenzeit wieder gewonnen und eben. So. Und wie sie so eine starke Position haben, benehmen sie sich eben wie Erpresser, können. Sie machen es, weil sie es können.
Nein, Roger, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Konkordanz ist ja nicht, weil wir alle miteinander nett sind. Sondern Konkordanz haben wir in diesem Land nur eingerichtet, weil man einfach sonst eklige Kräfte hat, die man nicht einbinden kann. Und die SVP hat in den letzten acht Jahren bewiesen, dass sie halt viel, viel stärker wird, wenn sie nicht im Bundesrat ist.
Also, wieso will sie denn im Bundesrat?
Ich rede jetzt von der anderen Seite. Ich rede jetzt von der anderen Seite. Die andere Seite wird auf die angebliche Erpressung einsteigen, habe ich das Gefühl, genau aus dem Grund, weil man ganz genau weiss, das, was die SVP vertritt, das ist die Meinung von einer wichtigen Minderheit in diesem Land und die muss wieder im Bundesrat
sein. Gut, also das wird auch passieren, das glaube ich auch. Aber was für Leute da vorgeschlagen worden sind, da muss ich dann schon sagen, hallo. Also haben wir den Norman Gobi, der ist also Mitglied von der Lega, ist kurzfristig jetzt noch in die SVP eingetreten, ist also in zwei Parteien gleichzeitig und wäre dann der erste, wirklich der erste offizielle halbe SVP-Bundesrat.
Ja gut, aber das ist ja kein Problem. Wenn die SVP selber sagt, das ist ein halber...
Ja, aber ist gleich. Aber die immer so auf Reinheit und auf klare Lehre und so, bringen einen, der in einer anderen Partei Mitglied ist, auch noch.
Da siehst du, wie tolerant die sind.
Das heißt nicht tolerant.
Das ist unglaublich tolerant.
Also
ich
könnte
sehen, wie die FDP...
Zweck heiligt die Mitte.
Nein, es geht nicht um das.
In jeder Situation tut man einfach alles, die Argumentation umkehren.
Hast du denkst, zu wenig politisch. Es geht nur um politische Ziele. Und mit einem Gobi hat die SVP das Gefühl, vielleicht haben sie ja total nicht recht, aber sie haben das Gefühl, unser politisches Ziel, unsere Anliegen können wir besser durchsetzen.
Gut, also ich glaube überhaupt nicht an das. Ich glaube, der Gobi ist ein Phantomkandidat, wie der Christoph Blocher will, der Thomas Aeschi.
Das Gegenteil.
Er sagt es darum, weil er weiss, der grösste Malus, den der Thomas Aeschi hat, wo immer auch in diesen ganzen Konsultationen vorgekommen sind, Nähe zum Christoph Blocher. Also muss er faktisch über Bande spielen, die Distanz erhöhen, um ihn dann vom Blocher-Malus ein bisschen zu befreien. Und genau Also ich, das ist jetzt meine Prognose. Ja. Ich bin natürlich weniger näher,
ich rede jetzt auch
Genau. Ich glaube, die SVP wird ziemlich geschlossen für den Aschi stimmen. Vielleicht noch nicht im ersten Wahlgang, aber nachher werden die dann gehen, weil der Christoph Blocher sagt, wenn ich nicht Bundesrat werden kann, was er mit Bedauern zur Kenntnis genommen hat, hat er gesagt, im Krieg holt man immer die alten Generäle und so. Und auf die Frage, wieso er nicht kandidiert, ist nicht passiert. A, haben wir keinen Krieg, B, ist er kein General und C, hat niemand gefragt. Dann ist der Plan B in die Hose eigentlich mit dem Toni Brunner. Dann muss der Plan C mit seinem Ziehsohn, mit seinem nächsten Ziehsohn, Thomas Aeschi
kommen. Gut, aber Thomas Aeschi, also ich kenne Thomas Aeschi und ich weiss auch, Thomas Aeschi ist im Fall nicht so wahnsinnig gut im Kontakt die ganze Zeit mit dem Christoph Blocher, wie du meinst. Das ist gar nicht der Fall.
Sondern das wird jetzt überall verbreitet.
Ja, das ist ja logisch. Ich sage das als einer, der häufig ab und zu gesagt wird, ja, der ist ja wahnsinnig nahe hier in Herliberg, wie zum Beispiel von Roger Schawinski, mit einer grossen Regelmäßigkeit. Und ihr begreift nicht, dass man einfach könnte die gleiche Meinung haben wie Christoph Blocher. Freiwillig. Freiwillig wegen Intelligenz. Ja. Und nicht wegen irgendwie, weil man bezahlt wird oder weil man viel Telefon bekommt.
Ich glaube das auch, dass er die gleiche Meinung hat. Aber ich weiss, dass der Christoph Blocher nach den negativen Erfahrungen, die er gemacht hat mit dem Dölf Oggi, mit einer teilweise negativen Erfahrung mit dem Uli Maurer, der sich ziemlich emanzipiert hat. Und die Weltwoche hat selber geschrieben, in der Partei hat man das Gefühl, man hat keinen Kontakt mehr mit dem. Mit der negativsten Erfahrung generell, nämlich seinen eigenen Rauschmiss, wollte er jetzt Nägel mit Köpfen machen, einen, wo ihm ermöglicht, faktisch oder virtuell doch im Bundesrat zu immer
sein. Das gilt bei allen drei Kandidaten, Roger. Alle drei Kandidaten werden auf jeden Fall auf den Christoph Blocher hören, weil er ist ein Schwergewicht in dieser Partei. Oh, das wird für dich keine Überraschung sein. Nein. Es ist doch ein Schwergewicht.
Oh,
das ist doch
aber so etwas weiss ich nicht.
Ja, dann hast du von Politik, hast du nichts mehr Mut mit
dann
Politik. Ich hoffe, dass in deiner Redaktion die Leute dich auch mehr ernst nehmen als der Volontär.
Also da muss ich sagen, dann lobe ich mir, vielleicht das jetzt auch noch zu erwähnen, sogar die Marine Le Pen, die ähnlich wie am Herr Blocher seine Tochter in die Politik eingestiegen ist. Sie hat sich von den extremen Positionen für ihren Vater gelöst.
Weil der Vater totalen Unsinn erzählt hat.
Hast 30% geholt gestern. Ja. Freut dich wahrscheinlich? Ist genau auf der Höhe von der SVP.
Da werde ich jetzt überraschen. Nein, das freut mich insofern nicht, weil ich finde, Le Front National ist nicht eine Partei in meinem Sinn.
Das ist die schwächste Partei von der SVP.
Nein, das stimmt doch überhaupt nicht.
Sie haben jetzt einfach mit Terror.
Die ist etatistisch, die ist sehr nationalistisch, was im französischen Sinn, wie man das gut kennt, seit 500 Jahren. Gerade wir Schweizer kennen das gut. Das ist jetzt nicht eine Partei, die ich wählen würde. Ja,
alle sind im
Frankreich ich habe grosses Verständnis, dass das überhaupt passiert.
Gut, also die sind jetzt einfach auf der Terrorwahlen und auf der Einwandererwahlen gesurft und sind jetzt bei 30%. Terrorwahlen ja Gott sei Dank noch nicht in der Schweiz. Aber drittes Thema ist jetzt in Amerika. Dort ist das erste Mal passiert nach 9-11. Wir hatten dort Amokläufe fast jeden Tag. Wir hatten rassistische Massenmörder fast jeden Monat einen. Aber was wir noch nicht hatten, einen Terroranschlag, den man klar den Islamisten zuschreiben kann, was die ja gemacht haben seit 9-11, wo ja alles sich verändert in Amerika. Das erste Mal, dann in der letzten Nacht eine Rede im Oval Office, natürlich um das zu zeigen, wie wichtig das ist. Das findet sehr selten statt von Barack Obama. Aber was er dann eigentlich gesagt hat, an neuen Sachen ist relativ wenig. Also sie sind ziemlich ausgeschossen.
Ja, also nicht die Amerikaner sind ausgeschossen, der Obama ist ausgeschossen. Oder? Also weil der Obama hat ja eigentlich ist angetreten als Nachfolger von George W. Bush und hat im Prinzip ja gesagt, alles was der Bush gemacht hat und wie er es eingeschätzt hat nach 9-11, ist falsch.
Nein, er hat einfach gesagt, wir hören auf mit diesen Kriegen in Afghanistan.
War on Terror, hat gesagt, ist ein Riesenfehler.
Er hat nie mehr gesagt,
Islamismus könnte ein Problem sein. Er hat sich geweigert, bis gestern immer noch, er hat nie vom islamistischen Terror, sondern er redet höchstens vom Terror oder am liebsten nur von Gewalt. Aber nur Terror. Ja. Nicht einmal Islamismus. Für ihn gibt es keinen Zusammenhang zwischen Islam und Islamismus und das ist einfach grotesk.
Also gut,
und
er hat ganz klar den Kampf gegen IS im Zusammenhang, verstärkt. Mhm. Er ist natürlich limitiert, eben weil er ja angetreten ist mit dem Versprechen, ging ich dort nicht mehr mit Bodentruppen.
Ist ein Ideolog.
Ideologisch. Mal, kein Schimpfwort.
Ist ein furchtbarer Ideolog. Yes, Ideologen sind Leute, die die Realität nie wollen. Kenntnis
okay,
nicht.
Ja, die Leute, die du unterstützt, sind keine Ideologen.
Also ich bin
dann
kein
lachen
Ideologe.
Die Hühner. Alle anderen sind Ideologen, nicht der Markus Somm.
Nein, ich finde, das ist wirklich eine wichtige Unterscheidung. Schau, ich finde, Ideologie fängt dort an, wo man Thesen hat, wie man die Welt will erklären.
Nein, man hat aber
das, was du meinst, sind wirklich Leute, die wieder besseres Wissen, Sachen erzählen. Und ich meine, jetzt beim Obama ist jetzt einfach mittlerweile ganz klar, er hat sich dauernd toschen und rudert nur noch zurück. Ich meine, er hat mal gesagt, IS sei nichts Besseres als irgendwie Regionalliga-Team.
Das ist
und
idiotisch
gewesen. Es ist eben bezeichnend. Es ist
aber
gar nicht...
komm, aber der Obama, ich meine, wir wollen jetzt nicht über den Obama reden, aber er hat die wichtigsten Sachen durchgebracht. Obama hat Gesundheitsreform, hat jetzt den Vertrag mit Iran angebracht, wo alle Leute
super,
das Gefühl haben, das sage ich nicht. Ja, immerhin besser als keiner.
Ja, also wenn
was soll ich sagen, the jury is still out, wir wissen es noch nicht. Vielleicht in 10 Jahren wissen wir es dann, ob es richtig ist.
Vielleicht Sport, ja.
Vielleicht, ja gut. Aber immerhin für die nächsten 10 Jahre, also Klammern, sollten die, was soll ich sagen, sind ja dann die Inspektoren vor Ort 24/7. Ist jetzt noch nicht passiert, schauen wir es mal an. Aber er war natürlich handicapiert durch die grossen Fehler von George W. Bush. Der allergrösste war natürlich die Invasion in Irak und was nachher gefolgt ist. Und er hat gesagt, die amerikanische Öffentlichkeit, so wie es nach dem Vietnamkrieg war, wird nicht akzeptieren, dass man wieder Bodentruppen anschicken. Und natürlich ist jetzt das ein Problem, wie sich es anders entwickelt. Auch Hillary Clinton war immerhin seine ehemalige Außenministerin. Die hat ihn letzte Nacht kritisiert. Ehemalige Sicherheitsberater von ihm haben ihn kritisiert, dass er zurückhaltend ist und eigentlich jetzt müsste aggressiver sein. Er ist da natürlich in einem Korsett, weil er so etwas Schlimmes eigentlich geerbt hat.
Ja gut, also meine, du kannst ja in den ersten paar Wochen nach deiner Wahl behaupten, der Vorgänger ist schuld für alles, oder? Aber du kannst doch nicht 7 Jahre lang immer wieder kommen und sagen, ja, mein Vorgänger ist schuld. Ich kann ja auch sagen, der John F. Kennedy sagt schuld für
seine Schwierigkeit. Die Folgen vom Irakkrieg,
die Folgen von Syrien, was in Syrien passiert ist, hat nur bedingt zu tun mit dem Irakkrieg. Nur bedingt. Und der Obama hätte mit einem entschlossenen Handeln am Anfang, er hätte gar nie müssen selber Krieg führen, er hätte müssen die Rebellen unterstützen, er hätte von Anfang an müssen klar machen, Amerika ist stark und entschlossen, der hätte das nie so aus dem Ruder gekommen.
Also gut, ich habe jetzt gerade heute eine Zahl gelesen, dass im ersten Monat vom Kampf gegen Al-Qaida in Afghanistan hat man gleich viel, haben die Amerikaner gleich viel Bomben abgeworfen, wie jetzt in 14 Monaten im Irak. Also man ist ein bisschen zögerlich vorgegangen. Das wollen sie jetzt aufgefallen. Sie haben andere Massnahmen, natürlich auch im eigenen Land. Zum Beispiel Leute, die Flugverbot haben in Amerika. Das sind immer mehr Leute, die kontrolliert werden, die nicht einfach diesen Sicherheitscheck irgendwie genügen, dass die keine Waffen sollen tragen. Weil die Waffenlobby von den Republikanern alles weitere verhindern, oder? Was meinst du da dazu?
Ja, das finde ich lächerlich. Das ist eine totale Ablenkung. Ich meine, die New York Times hat sogar einen Frontartikel gemacht, Frontleitartikel zum Thema Gun Control. Das ist das erste Mal seit 800 Jahren. New York Times hat keinen Frontleitartikel gemacht, wo der Zweite Weltkrieg fertig war. Sie haben nicht über den Holocaust geschrieben, sie haben nie über die russische Revolution geschrieben, sie haben nicht einmal einen Leitartikel geschrieben, wo der John F. Kennedy ermordet worden ist, auf der Front. Und jetzt, weil der Obama offensichtlich total am Ende ist, hat New York Times, so die einzige Zeitung ist im Westen, die immer noch mit dem Roger Schawinski den Obama verteidigt.
Haben Sie das Gefühl
gehabt, du tust ihn viel verteidigen?
Nein,
ich bin überrascht.
Jetzt,
du tust ihn viel verteidigen. Weil ich finde wirklich, es ist so offensichtlich, wir müssen jetzt gar nicht
aber
über deine Politik reden.
Es ist um Gun Control gegangen.
Ja, ist doch lächerlich gemeint, die Islamisten haben das Problem mit der Gun Control.
In Amerika?
Hey, in Frankreich hast du ganz harte Waffen gesetzt und sie kommen jederzeit an Waffen
an. Jetzt müssen wir mal schauen, und da musst du dich halt doch ein bisschen mit den Details beschäftigen. Solange es darum geht, irgendwie einen Anschlag von außen mit einer grossen Organisation zu machen, das ist eine Sache. Aber wenn es sogenannte Sleepers sind, wie da in dem San Bernardino, ich habe jetzt einmal die Lebensgeschichte von dem Mann und dieser Frau angelesen, das sind Leute, die wirklich nicht haben können im Voraus als potenzielle Attentäter angeschaut. Dort spielt die Leichtigkeit, wie man irgendwie bei Walmart und sonst überall einfach Waffen posten, wie Kaugummi, spielt dort eine grosse Rolle.
Du hast wirklich das Gefühl, wenn das schwieriger wäre, dann wären deine Terroristen, das ist doch absurd.
Nein, dann hätten sie
nicht
so ein Waffenarsenal
aufbauen
können.
Du hast doch genauso viele Missbrauch von Waffen in Ländern, die enorm harte Waffen gesetzt haben. England hat ganz harte Waffen gesetzt. Die haben auch Terroranschläge. Frankreich hat das auch. Die haben alle ihre Waffen auch bekommen. Sind übrigens auch Franzosen gewesen, die dort den Anschlag geplant haben.
Also
das ist doch kein Problem.
Aber ich
es
rede jetzt von diesen Sleepers.
Aber
von
diesen Sleepers.
Und dort findet in Amerika viel mehr Gewaltakt statt. Der Obama sagt,
ich weiß nicht.
Ich meine, die Amokläufe, die Schulmassaker etc. Und Obama sagt immer wieder, wir wissen selber nicht, warum sind wir das einzige Land, wo das so viel öfters passiert als sonst irgendwo.
Ja. Das ist das, was ich so gerne habe an Obama. Dass der Obama, glaube ich, seinem ganzen Leben noch nie gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht. Noch nie.
Im Gegensatz zu dir.
Ja, ich habe schon zweimal. Zweimal.
Von links nach rechts, von rechts nach links. Aber einen dritten Fehler gibt es nicht mehr.
Nein, aber das ist wirklich, das ist unsympathisch an dem Mensch. Ja, das ist doch nicht normal. Jetzt hat er offensichtlich, außenpolitisch, glaube ich, gibt es keinen Präsident seit 19. Jahrhundert, der außenpolitisch so eine traurige Bilanz vorzuweisen hat. Schau mal den Nahen Osten an, ist am Explodieren.
Ist das ihm alleinige Verantwortung?
Er ist immerhin der Präsident vom wichtigsten Land von dieser Welt.
Gut, aber es gibt jetzt eben nicht nur ein Land, wo bestimmt die Welt hat sich verändert. Vielleicht hast du es gemerkt. Und auch die New York Times mit ihrer redaktionellen und Editorial-Politik hat sich vielleicht verändert in den letzten 800 Jahre, wie du sagst. Heute Abend treffe ich übrigens einen Mann, den du öfter triffst als ich.
Der Thomas Eschi, ja?
Nein, der Christoph Blocher. Zwei Tage vor der Wahl. Ganz spannend. Ich bin mir sicher, stelle ihm dort ein paar Fragen. Und ich bin überzeugt, eigentlich ist auch einer von den Leuten, die du jetzt beschrieben hast, der noch nie einen Fehler in seinem Leben gemacht hat.
Eigentlich musst du vor allem schauen, ob er wirklich jetzt alles das sagt, was ich ihm gesagt habe, soll er sagen.
Genau. Aber ich bin überzeugt, dass es klappt. Wenn du ihm schon gesagt hast, dann ist halt der andere, mein früheren Gesprächspartner in dieser Sache.
Du siehst, wir sind gut beraten.
Genau. 5:05. Schweizer Fernsehen, diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.